bin ja der Meinung, dass du fast alles lernen kannst. Ja, wenn du so eine Einstellung hast und sagst, okay, ich möchte jetzt, keine Ahnung, ich möchte morgen auch mal was Neues ausprobieren und ich brauche nicht Leute, die quasi die tollsten Zeugnisse haben, die aber sagen, nee, das ist hier meine Arbeitsplatzbeschreibung, das mache ich und was anderes will ich nicht. Weil die Welt ändert sich einfach so. Wir haben ständig Veränderungen, müssen ständig neue Sachen lernen, dann kommen neue Tools dazu und. Ja, wenn ich jetzt Leute habe, die zu sehr in ihren eigenen Fähigkeiten verharren, und zu wenig eigentlich Raum für Veränderung zulassen und sich anpassen können, würde ich mal sagen, das geht gar nicht.
Mein heutiger Gast ist Miriam Wohlfahrt. Miriam hat RatePay gegründet, erfolgreich verkauft vor etwa ein, zwei Jahren, hat dann direkt durchgestartet, Banksware gegründet. Und das Spannende an Miriam ist, dass sie eben mit diesen beiden Gründungen extrem viele Einblicke da rein hat, wie Businesspläne und Recruiting-Erfolg zusammenhängen. Hört es euch an, schaut es euch an, viel Spaß damit.
Hallo, liebe Miriam, herzlich willkommen zum Direct-to-Talent-Podcast.
Hallo, lieber Robin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute sehr, dabei zu sein.
Cool. Dann lass uns doch direkt starten. Vielen, vielen Dank, dass du mich heute hier besuchst in meinem Podcast Direct to Talent. Ja, wir kennen uns jetzt seit 2 Jahren. Wie haben sich die letzten 2 Jahre für dich angefühlt als Miriam Wohlfahrt mit allem, was du so tust? Wie geht's dir in der aktuellen Phase?
Das ist ja die letzten 2 Jahre. Ich meine, das sind 2 Jahre, wie sie wahrscheinlich davor nie so extrem waren. Also gefühlt die extremsten 2 Jahre, sowohl in ganz vielerlei Hinsicht. Ich meine, natürlich politisch, dann durch die ganze Pandemie, beruflich ein Wahnsinnsride. Also irgendwie dann dieses ganze auch, ja, sich selbst organisieren, so zu Hause zu arbeiten, das mit der Familie. Trotzdem, ich muss sagen, es geht mir gut. Ich bin ja auch Optimist von Haus aus, würde ich mal sagen. Ich versuche dann immer irgendwie das Beste aus der Situation zu machen. Also ich war gestern Abend auch bei einer Veranstaltung, haben wir auch viel darüber geredet, darf man jetzt eigentlich feiern in solchen Zeiten? Und ich sag, ich muss jetzt, glaube ich, gerade feiern. Also man irgendwie, damit man nicht irgendwie den Kopf in den Sand steckt und sagt, das ist alles so schlimm, was da draußen passiert, weil ich kann immer nur im Kleinen irgendwie helfen, irgendwas ändern, aber wenn ich jetzt auch irgendwie dadurch meine Energie verliere, dann ist es auch nicht gut. Und ja, also deshalb nochmal zu antworten. Also es geht mir sehr gut. Ich kann überhaupt nicht klagen, aber einfach ist es auch nicht immer.
Ja, absolut. Ja, und um für unsere Zuhörer kurz zu erklären, woher wir uns kennen, Miriam ist Aufsichtsrätin bei uns, also sozusagen meine Chefin. Und diesen positiven Geist, diese positive Grundnatur, die kriegen wir halt jedes Mal mit, ne? Also immer, wenn wir zusammen arbeiten, einmal im Monat ungefähr, haben wir Kontakt und sprechen über die Zahlen und sprechen über die Inhalte. Macht unfassbar viel Spaß, von dir zu lernen, mit dir zusammenzuarbeiten. Und unser gemeinsames Thema ist ja das Thema, wie gewinnen wir Talente? Beziehungsweise das ist das, was mich schon immer beschäftigt. Und da haben wir uns auch kennengelernt zu dem Thema. Da wolltest du dabei sein im Aufsichtsrat. Und wie guckst du auf das Thema in der Entwicklung in den letzten Jahren, seitdem du Unternehmerin bist?
Also ich glaube, es hat sich schon sehr stark gewandelt, vor allem jetzt in den letzten 2, 3 Jahren. Corona hat da auch sehr viel verändert, natürlich auch der Anspruch ist ein anderer. Ich glaube auch das ganze Thema Führung, das ganze Thema, diese ganzen Buzzwords, New Work und all das. Aber es ist schon so, also wenn du es so vergleichst gegen so Anfang der 2000er Jahre mit der Zeit heute, es ist anders geworden. Es ist sehr, sehr viel anders geworden und auch du musst Mitarbeiter heute anders führen und allein das Wort Mitarbeiter ist schon mal doof, ja, sondern du musst deine Kollegen anders, mit denen anders zusammenarbeiten als früher. Du musst die anders suchen. Du musst heute als Unternehmen sehr viel mehr begeistern, ja, damit du eben auch Mitarbeiter begeisterst, dass sie zu dir kommen, weil wir haben heute eben einen sehr starken Arbeitnehmermarkt. Das hatten wir mal vor 15, 20 Jahren oder wenn so in Zeiten der Finanzkrise oder sowas, da war es noch ein bisschen anders. Da war es eher so, dass die Leute froh waren, dass sie einen Job hatten und heute kann sich jeder eigentlich, der einigermaßen gut qualifiziert ist, aussuchen oder jede aussuchen, was er sie macht. Und daher glaube ich schon, hat sich hier ganz viel geändert und man muss als Unternehmen viel anders machen. Also es war früher schon einfacher irgendwie, muss man so sagen, in den Anfängen zum Beispiel von RatePay. Allerdings war es damals, Als eher unbekanntes Unternehmen natürlich nicht so einfach. Ja, also wir waren damals nicht so total heiß finanziert. Wir waren keine Marke und man hatte irgendwie auch noch keinen Track Record. Und da war es dann gar nicht so einfach, dass du überhaupt Leute gefunden hast. Das ist heute anders. Also in meinem zweiten Startup, weil man irgendwie bekannter geworden ist, man ist in der Branche irgendwie, hat dort irgendwie so einen, ja, einen gewissen Ruf und dann kommen da auch mal so Leute. Aber heute sind viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen über was anders getriggert als früher.
Wenn du nochmal zurückdenkst an die RatePay-Zeit, ich durfte RatePay ja auch kennenlernen und was war dir damals wichtig? Wie hast du die Kultur aufgebaut und was hast du dann jetzt bei Banksware geändert, weil du es gelernt hast sozusagen?
Also muss man sagen, bei RatePay haben wir anfangs ja nie explizit eine Kultur aufgebaut. Und das ist schon lustig, das war halt irgendwie so. Wir haben nie Wellness-Workshops gemacht oder sowas. Das ist irgendwie entstanden. Und es ist durch Zufall, will ich mal sagen, durch einen guten Zufall ist da auch eine gute Kultur entstanden. Wir haben erst Jahre später angefangen, da aktiv auch dran zu arbeiten. Also wirklich erst so ab ungefähr 2018, 19, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt mal so festlegen, wer wir sind, wer wollen wir sein, wo wollen wir hin, was ist unsere Vision und Mission. Das hatten wir bis dahin gar nicht.
Wie viele Leute wart ihr zu dem Zeitpunkt?
Zu dem Zeitpunkt, als wir es gemacht haben, da waren wir auch schon über 100.
Ja, okay.
Und bis dahin ist es einfach immer irgendwie so gelaufen. Und wir hatten immer eine sehr gute Kultur. Wir haben viel miteinander gefeiert und haben sehr starken Zusammenhalt immer gehabt innerhalb der Kollegen und Kolleginnen. Es war auch sehr divers immer das Team, was auch immer gut war. Ich glaube, das war ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Und wir haben eben schon immer als Unternehmen, gab es bei uns sehr viel Flexibilität. Und ich glaube, das hat einfach auch viel dazu beigetragen, dass da so wirklich ohne groß aktives Zutun eine tolle Kultur entstanden ist. Corona hat aber schon sehr viel verändert. Und ich glaube, durch Corona sind wir heute anders. Wir müssen das aktiver angehen, das Thema Kultur. Und jetzt in einem neuen Unternehmen, auch wieder mit deutlich jüngeren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dann auch in dieser Hybrid-Situation, Hybrid, Remote, was auch immer, da haben wir jetzt schon angefangen mit Kultur. Also wir haben jetzt letzte Woche lustigerweise unsere Values unseren Mitarbeitern mitgegeben. Wir machen jetzt gemeinsam Value-Workshops, damit jeder weiß, was das ist. Ich glaube da sehr stark dran, weil du, vor allem wenn du junge Leute hast, die neu in den Beruf kommen, die müssen sich ja auch erstmal finden, müssen wissen, wo sind ihre Leitplanken, was sind eigentlich, wo sind die Red Lines, was darf man nicht, was ist gut. Und auch so in der Art und Weise, wie gebe ich Feedback. Feedback ist unheimlich wichtig, aber auch, man muss es eigentlich richtig machen. Also nicht schlechtes Feedback nicht vor anderen zum Beispiel. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gutes Feedback, aber auch feiern. Und deshalb tut es da gut, auch so Werte zu entwickeln und das sehr früh. Und ich habe damals, als wir das bei RatePay eben spät gemacht haben, festgestellt, dass es eigentlich sehr viel einfacher ist, wenn du ein gutes Wertesystem hast, weil es hilft dir, manche Entscheidungen auch deutlich, deutlich klarer zu treffen oder auch im Recruiting zu sagen, du kannst vielmehr eigentlich dir Gedanken darüber machen, was willst du eigentlich, was willst du nicht. Ja? Mhm. Und das gibst du eben auch an die Leute weiter, die auch Recruiting immer innerhalb des Unternehmens machen. Also dass du eine klare Vorstellung hast von deinen Werten und deinen Zielen. Und deshalb haben wir das jetzt in einem eher frühzeitigen Punkt angefangen, schon so mit 35 Mitarbeitern. Und wir sind jetzt dann bald 50. Mhm. Aber das ist ganz wichtig. Ich finde es sehr wichtig, ja.
Ja, Banksware gibt es jetzt seit ungefähr etwas mehr als einem Jahr, wenn ich das richtig aus
dem Kopf habe. Ja, 1,5 Jahre.
Ja, und da auf 50 zu wachsen, ist natürlich auch eine stolze Zahl. Da kann sich so eine Kultur natürlich nur so schnell auch entwickeln, wie man die Leute auch integriert, ne?
Total. Also ich meine, vor allem dann ist es dann in einem Hybridformat, also ein bisschen im Büro, ein bisschen zu Hause. Und wir haben auch über fast 20, ich glaube 20 verschiedene Nationen dabei. Ja? Das ist Wahnsinn. Natürlich auch wirklich, wir haben Englisch als Sprache, hatten wir bei RatePay zum Beispiel am Anfang auch nicht. Ja, weil natürlich am Anfang waren wir eher ein deutsches Unternehmen, hatten immer mal ein paar nicht deutsch sprechende Mitarbeiter, für die haben wir dann immer übersetzt. Aber es ist ja auch so, du willst gute Mitarbeiter gewinnen, dann kannst du auch nicht sagen, ah nee, wir sprechen aber Deutsch. Ja. Und du schließt die dann aus der Unternehmenskommunikation. Ja, deshalb ist es da auch wichtig, da haben wir es von Anfang an eben auf Englisch gemacht.
Ja. Okay, ich glaube, da ist ganz viel drin. Das kann man im Prinzip direkt so ableiten. Ganz viele Parallelen natürlich auch zu uns. Wir sind jetzt auch knapp 100 Mitarbeiter achten da extrem drauf, dass wir die Kultur jetzt eben auch weitergeben. Und auf dem Weg sind wir auch zum Thema Direct-to-Talent gekommen. Ich erzähle noch mal ganz kurz 2-3 Sätze dazu, wie wir darauf gekommen sind, speziell für die Zuhörerinnen. Du weißt das natürlich. Wir haben in den letzten Jahren einfach die Erfahrung gemacht, dass immer dann, wenn wir keinen direkten Kontakt zu Menschen haben, das heißt, wenn wir Menschen nicht direkt kennenlernen können, sondern erst sehr spät im Recruiting-Prozess einen persönlichen Draht aufbauen, dass wir dann einfach sehr viele Mismatches haben. Zum Beispiel auf der kulturellen Ebene, weil man das eben nicht frühzeitig abklopfen kann. Dass immer dann, wenn wir, ich sag mal, über Personaldienstleister oder über Stellenbörsen wie Stepstone rekrutieren, dass dann sozusagen einfach viel mehr Kandidaten benötigt werden, um die richtige zu finden. Und deswegen sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, wir brauchen eigentlich für uns selber und für unsere Kunden einen direkteren Kanal zu den richtigen Talenten, den wir konstant als Talentpool sozusagen pflegen, wo wir gar nicht nur rekrutieren, wenn wir konkreten Bedarf haben, sondern wo wir eigentlich immer wieder in Beziehungen leben und Formate anbieten, Live-Formate wie Academy-Formate, Masterclasses für Kandidaten, Kandidatinnen oder eben auch einfach Interaktionen per WhatsApp zum Beispiel. Ich kommuniziere ganz viel mit Bewerbern per WhatsApp, einfach ganz persönlich, authentisch, direkt. Und darüber sind wir gekommen. Das machen wir selbst und das machen wir mit unseren Kunden und Kundinnen. Gibt's das sozusagen bei Banksware auch schon? Hast du damit schon Berührungspunkte? Wie stehst du überhaupt zu dem ganzen Thema Recruiting und Kanäle? Wie macht ihr das?
Am Anfang haben wir sehr viel über das eigene Netzwerk erstmal rekrutiert. Also das war dann auch so einfach und dann in den sozialen Medien auch aufgerufen. Ich habe dann diverse Posts gemacht und so weiter. Das war auch für den Anfang gut. Das hat auch geholfen. Es reicht aber irgendwann nicht mehr. Vor allem, wenn du dann auch eine gewisse Menge suchen musst. Ja, als wir dann auch unser Funding abgeschlossen hatten, hatten wir dann ja auch endlich, sag ich mal, Geld auf dem Konto, um auch jetzt endlich Mitarbeiter anzuwerben. Und wenn du dann auch so viele brauchst, dann ist es schon sehr schwierig. Und deshalb arbeiten wir jetzt ja auch mit euch zusammen, ja, weil ich habe da schon eine sehr, sehr große Hoffnung drin, dass das einfach dadurch sehr viel besser wird und wir da einfach noch bessere, noch passfähigere Kandidaten und Kandidatinnen auch kennenlernen. Ja, und da freue ich mich jetzt auch drauf. Also wir haben ja jetzt gerade angefangen und ja. Ich finde, das sieht schon ganz gut aus.
Ja, ich habe, wir testen das ja auch gerade ganz intensiv. Eine Sache, die wir auch ganz, ganz früh zusammen machen werden, ist sozusagen das aussagekräftigste Stellenprofil zu gestalten, wo ich jetzt in unserem Fall mit einem Video drauf bin, dann der zukünftige Vorgesetzte, in dem Fall suchen wir Sales Development Representatives, dann ist der Philipp da drauf, der dann nachher das Team führt, stellt sich schon mal vor, erzählt, was ihm wichtig ist, dann ein Kollege, eine Kollegin, ich glaube Sarina ist auf dem Video, die erzählt, wie der Alltag ist, dann haben wir den Vertrag schon mal zusammengefasst tatsächlich auf dem Jobprofil, sodass Kandidaten, ne, wie du sagst, in einem ganz engen Markt eben schon mal alle Informationen vorab haben und die Erkenntnis ist halt, dass die Leute, die sich dann bewerben, halt auch einfach eben ganz genau wissen, was sie hier erwartet und dass da eine sehr, sehr hohe Eignung ist. Welche Stellen sind aus deiner Sicht gerade die kritischsten im Markt oder welche Stellen sind die kritischsten für dich? Was fällt euch besonders schwer, was fällt euch aber auch leichter?
Also besonders schwer ist uns lustigerweise in letzter Zeit die Stelle des Customer Success Managers gefallen. Also wir haben sie jetzt bis jetzt, aber das hat wirklich lange gedauert. Aus welchem Grund auch immer, wo ich mir dachte, das kann doch gar nicht so schwer sein. Jemand, der richtig Bock hat, mit Kunden zu arbeiten, empathische Person, aber das war wirklich sehr schwer. Haben wir jetzt besetzt, aber es ist unterschiedlich. Also es ist natürlich auch so, wir suchen sehr viele Entwickler und Entwicklerinnen und der Markt ist einfach klein. Ja, es ist also, der ist leider nicht so groß und wir finden gute. Und wir haben auch schon wirklich tolle auch gefunden, auch sehr viel aus dem Netzwerk heraus, von unserem CTO und dann Mitarbeiter, die Mitarbeiter werben. Also da passiert auch viel. Aber da würde ich sagen, also sehr schwer ist ein Bereich zu besetzen, der eben so, wie gesagt, Customer Success und Engineers. Also das ist so ein bisschen. Und lustigerweise tun wir uns auch schwer damit, das Office Management zu besetzen.
Okay, ja. Ja. Ich höre oft, dass zum Beispiel auch Fahrer gerade ein Riesenproblem sind. Also das ist in allen Bereichen tatsächlich, gibt es Engpässe. Ja.
Ja, überall. Also man kann gar nicht sagen, dass es so eine Stelle so spezifisch ist. Also was ich zum Beispiel sehr gut besetzen konnte, war meine persönliche Assistentin. Ja, also das hat super
Ja.
geklappt. Ja.
Wie viele
Das
Bewerbungen
hat.
hattest du? War aus dem
Oh, da hatte ich schon
Nähkästchen geplaudert,
einige. Ja, da
ja?
hatte ich schon einige. Ja, also
Und
das war. Aber da konnte ich mir wirklich dann aussuchen, weil doch auch das Wichtigste ist ja, dass das Menschliche dann auch passt. Ja, dass man
ja.
gut zusammenarbeitet und sich gut versteht und ja, weil man ist ja doch sehr, sehr nah mit dieser Person. Ja.
Ja.
Und
Ja, und um da jetzt nochmal zurückzukommen zu dem, was da, glaube ich, dann das Erfolgsgeheimnis ist. Du bist halt sehr präsent bei LinkedIn, in den Medien. Und dadurch ist der Job, glaube ich, einfach eine sehr klare, hat eine klare Positionierung. Es ist einfach, man kann sich sehr genau vorstellen, wie es sein könnte, mit dir zu arbeiten, weil man dich einfach erlebt. Und das ist tatsächlich hier exakt einer der Punkte, die wir immer wieder sehen. Je klarer ein Job fühlbar ist von den Werten her, jetzt bei dir natürlich direkt verbunden mit den Werten, die du verkörperst, desto klarer ist dann nachher die Passung der Leute, die sich darauf bewerben. Und sowohl die Menge, aber dann eben auch der Fit, den man dann fühlt, ne?
Total, deshalb finde ich euer Produkt ja auch so toll und ich freue mich da sehr drauf, weil es ist ja schon auch so, wenn du heute mit Mitarbeitern sprichst, die Jobsuche ist ja auch anders oder auch wie man sich heute über ein Unternehmen informiert, ja. Also man möchte ja eigentlich auch viel mehr darüber wissen und ich kann ehrlich gesagt, ich verstehe auch die Unternehmen gar nicht, die das noch nicht verstehen, wie wichtig Social Media ist, ja? Also das ist eben, weil viele der Bewerber und Bewerberinnen, die schauen erstmal, was gibt es denn da bei der Firma? Also vor allem gerne Videos, weil in einem Video wird eben doch mehr transportiert als in einem reinen Bild oder sowas, ja. Wie sprechen andere Mitarbeiter über das Unternehmen? Wie ist da die Stimmung? Das ist extrem wichtig, ja.
Ja, dann haben wir jetzt mit einer Sache super Erfahrung gemacht. Interessiert mich, ob ihr es auch schon gemacht habt, die sogenannte, wir nennen es Inside Hour, wo wir Kandidatinnen und Kandidaten einfach einladen, uns zu interviewen. Das bedeutet, zwei, drei Leute von unserer Seite sind eine Stunde im Gespräch wie hier, nur eben mit so 10 Leuten. Jetzt beim nächsten sind zehn Bewerber und Bewerberinnen tatsächlich angemeldet. Und wir drehen es um. Das bedeutet, kurzes Intro, kurze Vorstellung und wir werden interviewt.
Ach, das ist
Und
ja cool.
dadurch, dass es eine Gruppe ist, fühlt sich keiner sozusagen, als könnte er sich jetzt zu stark entblößen, weil die teilen sich die Fragen dann natürlich so ein bisschen auf und jeder lernt aber gleichzeitig mit und fragt nochmal ein bisschen tiefer rein. Hast du mit sowas schon mal Erfahrung gemacht im
Nee, aber du bringst mich
Recruiting-Kontext?
da gerade auf eine Idee. Ich habe mir gerade schon überlegt, okay, man könnte ja wunderbar so ein Format bei LinkedIn machen. Da gibt es ja auch LinkedIn Live und sagen, ich nehme jetzt einfach mal hier, was weiß ich, drei, vier meiner Kollegen und Kolleginnen und wir machen einfach mal so eine Runde und besprechen so ein bisschen die, vielleicht auch thematisch, was weiß
Ja.
ich, wenn es ein Finance-Job ist, wenn es ein Entwickler-Job ist, dann auch so die passenden Kollegen dazu. Und dass wir dann so ein bisschen erzählen und uns den Fragen stellen. Das finde ich eine tolle Idee, weil, wie ich eben schon gesagt habe, man ist heute eher in dieser Situation, dass gute, qualifizierte Bewerber und Bewerberinnen können sich so ein bisschen das Unternehmen aussuchen. Und der Anspruch ist deutlich höher als früher. Auch so, was man eben von dem Unternehmen erwartet. Da geht es nicht nur um Geld. Es geht also sehr viel um den Inhalt der Arbeit. Was bringt mir
Ja.
diese Firma? Wie wichtig, was sind die Werte dieser Firma, was ist in der Firma, ja, kann ich da irgendwie so sein, wie ich bin, darf ich divers sein und was weiß ich was, ja, aber das ist eben, das ist anders als früher, ja, weil, aber ich finde es ja auch so, ich denke immer, mich hat letztens auch jemand gefragt, wie bist du eigentlich zu dem, warum hast du eigentlich gegründet? Sag, naja, also einer der Gründe war ja auch, ich habe immer gedacht, ich möchte so eine, mir die Kultur schaffen, in der ich gerne arbeiten will,
Ja, genau sowas bei mir, ja.
Ja, weil ich einfach so dachte, ich will nicht diese Art und so dieses Starre und diese Hierarchien. Ich finde das eigentlich total doof. Ich arbeite gar nicht gerne in so einer Welt,
Ja.
ja. Und das ist dann eben, und so kann man die Leute ja auch anders, glaube ich, ansprechen.
Ja,
Und
total. Ich glaube, da dreht sich gerade einfach wahnsinnig viel. Wir haben das tatsächlich aus zwei Gründen getestet, auch so gar nicht lange her. Vor 4, 5 Wochen haben wir angefangen, es zu testen. Wir wollten das skalierbarer machen, weil in der Regel im Erstgespräch die Recruiterin, der Recruiter erzählt einfach ja immer das Gleiche, wenn die Company vorgestellt wird. Das heißt, wir haben gedacht, okay, wie kriegen wir das aufs Jobprofil? Also, so dass es schon on demand einfach verfügbar ist und wir nicht mehr jedes Mal immer wieder das Gleiche erzählen müssen. Und gleichzeitig können können die Kandidaten, Kandidatinnen sich einfach ganz ungezwungen vorstellen. Man muss natürlich dafür sorgen, dass man keine Konkurrenzsituation schafft. Das haben wir auch, sagen wir auch immer ganz klar. Theoretisch könnten wir jeden einstellen, der hier im Raum ist, weil hier jetzt keine Konstellation ist, dass jetzt hier 10 Leute für eine Stelle sind oder so. Das ist, ne, das ist halt natürlich wichtig, aber dann kriegt man auch die Offenheit zurück. Man lernt die Leute viel ungezwungener kennen als in einem Interview und hat dann zweitens aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, einfach so Themen, wie ist es denn bei euch mit Remote-Arbeit oder so, allgemein zu beantworten und trotzdem persönlich auf die Sachen einzugehen und jeder fühlt sich abgeholt. Ne? Wenn jemand jetzt in Lissabon jetzt gerade hatte ich ein Gespräch, was dann danach folgte, mit jemandem, der in Lissabon ist. Das ist dann natürlich auch mit Arbeitsrecht. Wie gehen wir damit um? Wie sind die Arbeitskonditionen? Wie oft muss ich im Büro sein? Muss ich überhaupt im Büro sein? Solche Sachen kann man natürlich in der Gruppe für alle klären. Das ist dann einfach geregelt. Und deswegen hat das Format, also für uns ist es bisher tatsächlich ein großer Erfolg, das einfach mal umzudrehen, so. Ja.
Das finde ich eine tolle Idee. Ich glaube, du hast mich jetzt inspiriert.
Ja, können wir Plug and Play machen. Das ist tatsächlich Vorlaufzeit 10 Minuten und dann geht's los, weil am Ende gibt's da tatsächlich keine große Agenda, sondern wir legen einfach los und sprechen. Jetzt bist du ja gleichzeitig auch CEO. Wir haben jetzt sehr viel über das Thema Recruiting und da über operative Tipps und Tricks gesprochen. Aber ich weiß selbst, wie wichtig es ist, Recruiting auch planbar zu machen, um eben Ziele zu erreichen, die man sich gesetzt hat. Zum Beispiel bringt ein Vertriebler so und so viel Umsatz. Wenn der Vertriebler aber 3 Monate später da ist oder das Onboarding schief geht, dann fällt dieser Umsatz halt weg. Das ist sozusagen der direkteste Vergleich und das gibt's aber natürlich auch bei Developern und in allen Positionen. Welche Verbindung siehst du zwischen Recruiting und der Businessplanung?
Ja, ist extrem eng miteinander verzahnt, ja. Also ich meine, alleine wenn du jetzt so in der klassischen Startup-Welt, so du hast jetzt auf ein kommst dann Geld, das ist super, da kannst du dich auch total, freust du dich auch drüber, aber letztendlich hast du noch nicht viel damit erreicht. Du hast das Geld auf dem Konto, aber du kannst jubeln, aber letztendlich bist du damit kein erfolgreiches Unternehmen. So erfolgreiche Unternehmen wirst du erst dann, wenn du was daraus machst, die richtigen Leute einstellst, damit die richtigen Produkte gebaut werden können, die dann an die richtigen Kunden vertrieben werden können. So. Wenn ich das Problem jetzt habe, ich habe nicht genug Menschen, die bauen können, dann schaffe ich das nicht, dann erreiche ich keins meiner Ziele. Das heißt, ich muss eigentlich sehr eng eigentlich immer takten, okay, wo brauche ich eigentlich was, zu welchem Zweck und wie viele. Und deshalb ist Recruiting, ich glaube, früher ist auch, das, um da nochmal auf den Anfang zurückzukommen, früher war das eben ein bisschen, ja, ach, da machen wir so ein bisschen HR mit. Ich weiß gar nicht, hat sich das nicht so wichtig angefühlt. Vielleicht, weil es auch schneller ging, also weil es eben, weil der Markt ein anderer war, ja, weil sich mehr, wir hatten mehr Bewerber auf irgendwie weniger Jobs und die sind dann auch nicht abgesprungen oder sowas, ja. Und heute ist es einfach so, du musst wirklich die Passfähigen, und das ist ja auch so, wenn die nicht passfähig sind, dann passt das nicht zusammen, dann arbeiten die nicht gut im Team zusammen, weil das ist ja einer der wichtigsten Faktoren, dass wir hier starke Teams bauen, die müssen aber so verzahnt ineinander sein, dass die wirklich auch funktionieren und dass man daraus was Tolles bauen kann. Und wenn dir die Leute fehlen, dann ist es wie bei einem Kochrezept, wenn du nicht die Zutaten hast, dann wird es nichts. Ja? Ja. Also deshalb brauchst du das. Und in der Businessplanung ist es eben so, du willst wachsen, du hast Ziele, die du erreichen willst. Wenn du aber die Leute nicht hast, wie möchtest du das machen?
Ja.
Das geht nicht. Und du musst es eigentlich parallel machen. Deshalb ist auch Recruiting, würde ich mal sagen, ist auch durchaus CEO-Sache und nicht irgendwie, ach ja, wir haben jetzt mal jemand eingestellt, der macht so ein bisschen HR oder die macht so ein bisschen HR. Ja?
Hast du das Gefühl, dass es genug Recruiter und Recruiterinnen gibt? Oder hattest du Probleme, diesen Job zu besetzen?
Ja, also durchaus, sehr. Also wir sind ja noch klein, aber wir haben jetzt auch schon 2 Kolleginnen, die das Thema bei uns machen. Und in so einem kleinen Unternehmen jetzt, ja, es ist sehr schwer, die Leute zu besetzen.
Ja, das Gefühl habe ich nämlich auch.
Es ist essentiell, ja.
Ja, dass sozusagen in den letzten Jahren eigentlich die Ausbildung verschlafen wurde und dass es gar nicht genug Recruiterinnen gibt, was auch immer die Qualifikation ist. So klar definiert ist es eigentlich auch nicht. In meinen Augen sind es eigentlich Vertriebler mit einem hohen Interesse an Menschen, was Vertriebler eigentlich per se auch haben, aber hier nochmal anders, weil das Produkt ist halt am Ende ein Job und eine Firma.
Genau.
Ja, aber
Aber
sehr.
ja, früher ist es eben auch so, früher hat man ja gar nicht mit Recruitern intern gearbeitet. Also früher, wie gesagt, nochmal, es gab so, selbst bei RatePay, wir hatten eine Mitarbeiterin, die hat bei uns HR gemacht. Die hat im Prinzip Stellenausschreibungen gepostet irgendwo in irgendeinem Kanal, in irgendeinem Profil. Und dann haben wir gewartet, dass sich jemand bewirbt. Und sie hat dann, ihre Aufgabe war es dann quasi, die einzuladen, mit denen ein Telefonat zu führen oder so. Wenn es gepasst hat, sind die weitergegangen ins nächste Gespräch. So, jetzt ist es ja, wir müssen ja aktiv rausgehen. Das heißt also, genau, du musst nämlich Sales machen. Du musst als Recruiter, musst du gucken, ah, wer passt denn zu dir? Und dann mal reingehen und wirklich Kaltakquise machen.
Ja,
Und
absolut.
das gibt es auch nicht so viele und das können auch gar nicht so viele, ja, weil das ist
Ja.
genauso, da sind wir ja wie beim Sales. Gute Vertriebler und Vertrieblerinnen gibt es auch nicht so viele, ja.
Ja, absolut. Genau da kommt ja Direct to Talent her. Das ist halt genau, das ist der Wechsel. Ich habe es tatsächlich persönlich so das erste Mal richtig genau sehen können bei ObiNext damals, die unser Kunde wurden, direkt nach der Gründung oder mit der Gründung quasi. Und die das Thema Active Sourcing sofort ganz nach vorne gestellt haben für sich, weil sie offensichtlich schon die Erfahrung und das Know-how hatten, dass sie eben vom ersten Moment an bei LinkedIn eigentlich den direkten Kontakt zu jemandem von Obi, der die Marke wirklich verkörpert, aufbauen müssen. Und wollen, um dann eben einen besseren Erfolg zu haben und die das bis heute komplett praktizieren und wo ich auch die Recruiter oder Active Sourcer auch persönlich kenne und genau geguckt habe, wie die es machen, weil das einfach wahnsinnig spannend ist. Jetzt nochmal kurz zurück zu deiner Funktion als Gründerin, wenn du im Fundraising bist. Ich habe es gerade auch erlebt und man steht eigentlich davor, dass man weiß, okay, in den nächsten Monaten wird das Geld auf dem Konto ankommen und dann läuft ab dem Moment ja eine Stoppuhr.
Genau.
Wann fängst du denn dann an, dich mit Recruiting zu beschäftigen? Weil ehrlich gesagt hast du das dann ja in dem Moment eigentlich gestern gemacht.
Also haben wir auch schon gemacht. Muss man aber natürlich auch gepokert. Und dann muss man schon was
Ja.
werden, ja. Ich kann dann nicht so, weil du brauchst ja auch eine Weile, bis du die richtigen Leute findest und bis sie dann zum Beispiel können. Also mein neuer Head of Marketing, der fängt jetzt am Montag endlich an. Ich warte ja schon die ganze Zeit auf ihn.
Ja.
Aber ja, letztendlich hatten wir da das Funding auch noch nicht abgeschlossen, als ich, aber ich muss da jemand einstellen. Ich schaffe das einfach nicht alleine,
Ja.
ja. Und
Ja.
dann brauchst du ja, wenn die Menschen noch in einem anderen Beruf sind, bis sie da rauskommen, ja. Das
Ja.
dauert ja alles. Du musst also immer so ein bisschen jonglieren, ja, es ist so. Also du musst überlegen, was brauchst du und du musst früher anfangen. Also du musst schon sehr gut planen, ja, und überlegen, was brauchst du eigentlich, wo willst du eigentlich nächstes Jahr stehen oder wo willst du in 12 Monaten stehen? Was brauchst du dann? Solltest du dich, weil ich glaube schon, dass es richtig gute Stellen zu besetzen, von dem Punkt, wo du weißt, du brauchst diese Stelle, bis zu dem Punkt, wo wirklich jemand da sitzt, hast du bestimmt sicherlich so zwischen, ich würde mal sagen, 4 und 6 Monate Minimum.
Absolut. Mit Probezeiten, mit
Ja.
Kündigungsfristen wollte ich sagen. Und bis die Person dann da ist, bis sie ongeboardet ist,
Ja.
das ist da ist eine ganz schöne Strecke dazwischen. Habt ihr
Ja.
so Facetten wie Preboarding da drin? Also macht ihr sozusagen zwischen der Unterschrift und dem ersten Arbeitstag, macht ihr da irgendwas strukturiert mit den neuen Kolleginnen?
Es kommt so ein bisschen drauf an. Ja, es ist natürlich immer so, wenn die zum Beispiel sagen, ich mache jetzt nochmal Urlaub oder sowas, dann kannst du natürlich auch nicht so, ich überlasse es den Leuten gerne. Also ich rede mit denen darüber und sage, wenn du Lust hast, dann können wir auch schon mal so ein bisschen was nebenher machen, dass du so ein bisschen reinkommst. Und ja, also teilweise, teils, teils, also nicht immer. Also
Ja, okay. Ja, ich erlebe es halt so, dass es dann schon in den Fingern juckt. In der Regel auch bei den neuen Kollegen, weil man will ja dann auch wirklich auf diese Ziele gehen und gemeinsam
Ja.
daran arbeiten. Und je eher man sozusagen dieses gemeinsame Verständnis entwickelt, desto besser funktioniert es dann ab dem ersten Arbeitstag auch. Und was ich jetzt noch mal ganz speziell erlebt habe, so rund um unsere Finanzierung, ist halt, dass man ja, wie du sagst, natürlich pokert, weil man muss natürlich schon ein paar Positionen besetzen, weil man weiß, sonst schaffe ich es nicht, die Welle zu kriegen, die ich brauche. Und geht dabei ja auch ins Risiko, weil man das im Zweifel budgetär noch gar nicht so richtig weiß, wie man es abdeckt in der Zukunft, ne?
Ja, ja, natürlich. Ja. Das ist natürlich, ich glaube, das muss man aushalten.
Ja.
Und sich da nicht so viel Gedanken darüber machen, was ist, wenn es jetzt nicht klappt. Es wird schon irgendwie klappen. Weil, ja, das Problem ist, wenn du da eben nicht ins Risiko gehst, das ist genauso wie, ich sag mal, wenn du ein Startup gründest, wenn du Dinge neu machst, weil du auch noch nicht weißt, ob das klappt, ja, aber wenn du dann immer nur, du kriegst nicht den Proof, ja, und wenn du immer so lange wartest, dann bist du einfach viel zu langsam.
Das ja, also, ja.
Und du musst einfach in unserer Zeit heute, musst du einfach schneller sein. Du hast nicht mehr so viel Zeit, alles in Ruhe und bedächtig zu machen. Die Startup-Welt tickt ja auch so, du gehst eben schnell mehr mit was raus, dann wird es ständig verbessert, angepasst, du machst Fehler, verbesserst es und so weiter und das Produkt wird ja immer weitergebaut. Es ist ja nicht mehr so, dass du lange Konzeptionsphasen hast, wo du dann sagst, so, das ist jetzt das konzipierte Produkt, das ist wirklich bis ins kleinste, was weiß ich, in die kleinste Nische durchdekliniert und da ist die Prozessbeschreibung und da früher hat man immer, wie nannte man das früher, nicht Arbeitsanweisungen, aber da gab es eben immer so Beschreibungen, wenn man irgendwie Produkte geplant hat. Ah, ein Lastenheft, genau.
Oh ja.
Kannst du es noch? Also früher hat man ja sowas gemacht.
Ich kenn's,
und so wurde
ja
alles irgendwie durchgeplant, ja.
Und dann
hatte man hatte aber auch mehr Zeit, die hast du heute nicht mehr.
Ja, absolut. Aber das gilt ja im Prinzip für die gesamte Softwareentwicklung, oder? Das ist halt nicht nur speziell auf Startups bezogen, sondern ich habe auch bei den großen Automobilkonzernen, für die wir auch gearbeitet haben, auch gesehen, dass sie sich davon verabschieden und das auch sehr, sehr aktiv tun und einfach agil in die Softwareentwicklung einsteigen wollen.
Ja. Ja, deshalb ist ja, glaube ich, auch so, ich sag mal, die Aufgabe in der Unternehmensleitung, es ist ja so eine der wichtigsten Sachen, ist eben auch immer die Nerven bewahren, ja, cool bleiben und denken, okay, komm, das wird schon irgendwie gehen, du musst es irgendwie durchjonglieren, ja. Und,
ja, absolut. Dann kommen wir nochmal zu den Menschen, die das Unternehmen wirklich nach vorne bringen und zu unserem Einstiegspunkt Kultur zurück, weil da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Wenn du jetzt neue Positionen besetzen willst oder auch intern jemanden nachbesetzen willst, was ist dir bei so einer, ich nenne jetzt mal ein klassisches Wort, Stellenanzeige, Stellenbeschreibung, was ist dir am wichtigsten? Worauf achtest du am meisten? Sind es die Fähigkeiten? Ist es der kulturelle Fit? Es ist die Entwicklungsgeschwindigkeit, die Lernbereitschaft, genau das, was du sagst, fail forward fast, die Bereitschaft, Fehler zu machen. Was ist aus deiner Sicht da jetzt in deinem Umfeld ganz speziell am wichtigsten und worauf achtest du, wenn du es beschreibst?
Also jetzt muss ich ein klein bisschen unterscheiden zwischen, also wenn ich jetzt natürlich einen ganz speziellen Entwickler oder Entwicklerin suche zu einem ganz speziellen Thema, ja, dann kann ich schlecht sagen, also mir ist der kulturelle Fit hier wichtiger und die Person kann alles lernen. Ganz so ist es nicht. Also wenn es wirklich ein Nischenthema ist, dann muss ich in dem Moment sehr viel stärker auf die fachlichen Skills erstmal achten.
Mhm. Ja.
Wobei, wenn ich aber so in mich hineinkehre und das Gros der Stellen besetze, da geht es erstmal darum, wie ist der Fit? Wie ist der Fit und wie bereit ist die Person eben genau auch mal ins kalte Wasser zu springen, um was Neues zu lernen? Weil ich bin ja der Meinung, dass du fast alles lernen kannst. Ja, wenn du so eine Einstellung hast und sagst, okay, ich möchte jetzt, keine Ahnung, ich möchte morgen auch mal was Neues ausprobieren und ich brauche nicht Leute, die quasi die tollsten Zeugnisse haben, die aber sagen, nee, das ist hier meine Arbeitsplatzbeschreibung, das mache ich und was anderes will ich nicht. Weil die Welt ändert sich einfach so. Wir sind ständig, wir haben ständig Veränderungen, müssen ständig neue Sachen lernen, dann kommen neue Tools dazu und. Ja, wenn ich jetzt Leute habe, die zu sehr in ihren eigenen Fähigkeiten verharren und zu wenig eigentlich Raum für Veränderung zulassen und sich anpassen können, würde ich mal sagen, das geht gar nicht. Ja? Mhm. Also am wichtigsten ist mir dieses Menschen, die eben so diese, ich sage jetzt mal, Mentalität haben von get things done und just do it, ja. Und auch sagen, okay, ich gehe jetzt da rein, ich kümmere mich darum und ich bringe mir das jetzt bei. Also so diese Skills, ja. Das finde ich heute extrem viel wichtiger als ganz, ganz viel anderes. Ja?
Ja.
Also das ist nicht mehr so. Und ich lese mir ganz ehrlich, Robin, ich gucke keine Zeugnisse, also ich gucke die gar nicht an. Ich gucke mir, die gucke ich vielleicht mal an, wenn ich dann so weitergehe in dem Gespräch. Aber wenn wir hier Bewerbungen haben, dann gucke ich mir so die erste Seite an oder den CV an.
Mhm.
und gucke, ob das so grundsätzlich passt. Und ich finde aber auch immer interessant, die Motivation, wie die Leute schreiben. Ne? Also irgendwie sind das Leute, die auf den Punkt kommen und können die das gut zusammenfassen oder trauen die sich auch mal anzurufen, ja, oder nehmen Kontakt auf. Ich finde das cool. Ich freue mich eigentlich, wenn Bewerber auch Kontakt aufnehmen.
Ja. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das ist tatsächlich, ich habe es so ein bisschen gemacht, weil es für mich einfach leichter ist, nicht immer mit formellen E-Mails zu agieren, sondern per WhatsApp kurz zu schreiben. Und das ist mittlerweile so, dass mir, also ich mache gerne wirklich alle Sachen, die wichtig sind vor dem finalen Case oder vor dem finalen Interview, also Urlaubstage, die bei uns standardisiert sind, aber Gehalt, Fix, Variabel, Phantom Stocks, Shares, sowas wie von wo aus willst du arbeiten, müssen wir irgendwas bezüglich der Länder beachten und so weiter, so dass man im Case wirklich alle Fakten schon hat und dann am Ende einen Highlight-Moment hat, wenn man sich gegenseitig ja sagt und nicht danach noch verhandelt. Und und den Teil, das ist mittlerweile tatsächlich zu Voice-Nachrichten übergegangen, ne? Und das fühlt sich so gut an, weil man in dem Moment halt schon eine Beziehung aufbaut mit Kandidaten, mit denen man dann nochmal ein final wirklich einen Check macht, was ja auch total wichtig ist, aber wo man dann eigentlich alles geklärt hat. Und also ich habe das vermutet, mir geht das genauso. Und das ist halt auch genauso ein Punkt, wenn ich dann gucke, was da draußen angeboten wird an Stellenanzeigen, dann transportieren die das natürlich überhaupt nicht, was du gerade beschreibst, ne? Das heißt, es ist natürlich self-fulfilling prophecy, dass man das Match nicht immer im ersten Moment dann findet, wenn man das halt nicht auf der Stellenanzeige transportieren kann, weil das ist immer die bestmögliche Produktbeschreibung.
Total. Ich glaube auch, dass die meisten Stellenanzeigen noch sehr altmodisch sind. Also von wegen, was weiß ich, das sind also typische Textbausteine, 2 bis 3 Jahre Berufserfahrung, kaufmännische Ausbildung ist ein Muss oder abgeschlossenes Studium. Wirklich, also so, es gibt so ganz viele Dinge, die finde ich nicht mehr so relevant, ja. Also natürlich, wie gesagt, manche Fachkenntnisse, also suche ich jetzt einen CFO, muss ich natürlich schon, die Person muss natürlich schon Fachkenntnisse haben. Also kann ich jetzt auch nicht sagen, stelle ich jetzt jemanden ein, der war vorher Sportlehrer oder sowas, ja. Nein, also das darf nicht ganz weit weg sein. So, das möchte ich jetzt nicht so, dieses Gefühl möchte ich jetzt nicht erwecken. Also es geht schon um gewisse Qualifikationen, aber nicht bis ins Letzte wirklich durchdacht und wichtiger, wirklich, wirklich wichtiger ist es Leute, die Bock haben, ja, die auch wirklich sagen, ich will das lernen und ich will dahin, ich möchte da auch mal mehr haben. Und ich finde auch das gut, wenn Leute einen ein bisschen fordern, ja.
Also, ja, absolut. Und wenn Leute auch wirklich einen zeigen, dass wie wichtig ihnen die Kultur ist oder welche Aspekte wichtig sind, dass sie sich trauen, das zu sagen, damit man den Abgleich schaffen kann oder auch feststellen kann, dass eine Person einen besonders weiterbringen würde bei der Entwicklung der Kultur, weil man ist ja nicht immer da, wo man irgendwann gerne hin will. Dafür braucht man ja eben die Menschen dann. Wir haben ja die ganze Analogie von Direct to Talent aus dem E-Commerce ursprünglich gezogen und kriegen dafür sehr viel Feedback. Das meiste ist sozusagen, okay, Eye-Opening, Aha-Moment, dass man das sozusagen mit einem Zalando, dass man eine Karriereseite mit einem Zalando-Shop vergleichen kann, dass es am Ende die gleichen Logiken hat, um Conversion geht und um die richtige Passung dann nachher. Gibt aber auch Leute, die sagen, das ist ein bisschen weit hergeholt, weil es bricht auch an manchen Stellen. Das stimme ich auch zu, es ist eine Analogie, aber die ist nicht durchgehend. Wie siehst du die Vergleichbarkeit zwischen einem Shop im E-Commerce von Shopify beispielsweise, mit dem irgendjemand, ich weiß nicht, Schmuck verkauft, Uhren verkauft, Autos verkauft und einer Karriereseite. Gibt es da für dich Parallelen? Gibt es da Unterschiede? Bricht es irgendwo?
Naja, das ist ja eigentlich, schau mal, die Unternehmen, die einfach technologisch sehr weit vorne sind, die das Thema Daten beherrschen, die es sehr gut beherrschen, dir passfähige Produkte anzubieten, das sind die Unternehmen, die du toll findest, ja? Mhm. Und das ist einfach, und da ist eben ganz viel, also die möglichst einfach ablaufen, aber trotzdem eben mit den richtigen Produkten, weil es interessiert, du willst eigentlich keine Produkte angezeigt bekommen, die dich nicht interessieren. Ne? Ja. Das kaufst du auch nicht. Und deshalb glaube ich schon so diese Passfähigkeit, dass du, wenn du die Top-E-Commerce-Shops, die richtig, richtig guten, die haben einfach eine richtig gute, ich sage jetzt mal, Intelligenz dahinter, dir die richtigen Produkte anzubieten und dich damit immer wieder anzutriggern, und da kaufst du ja auch.
Ja. Also und es macht Spaß. Davor,
ja, natürlich, es macht auch Spaß, ja. Wohingegen, wenn es ein schlechter Shop ist und der ist schwerfällig zu bedienen und dann werden dir auch die falschen Sachen angezeigt. Also wenn man mir persönlich jetzt immer Herrenunterhosen anzeigt, ja, das interessiert mich nicht.
Ja. Ja,
also hatte ich letztens mal so den Fall, dachte ich, woher kommt eigentlich dieser Algorithmus? Ja, was ist denn da eigentlich falsch gelaufen, was mir immer angezeigt wird? Mhm. Aber letztendlich, nein, es geht ja im Wesentlichen darum, im E-Commerce wirklich die guten Shops, like wie Amazon, die zeigen dir die Sachen an, die dich interessieren und genauso zugeschnitten auf das, was du brauchst und nicht mehr und nicht weniger. Ja? Und auch nicht zu viel.
Ja.
Und ich glaube, darum geht es letztendlich, ja, dass du eben mit guter Technologie einfach deutlich bessere Produkte baust. Ja?
Mhm. Okay. Das war doch ein schönes Fazit sozusagen. Damit können wir weiterarbeiten. Okay. Danke dir, Miriam.
Also, mach's gut. Wow. Ciao.
Das war Direct to Talent, der wöchentliche Podcast zum Thema Recruiting neu denken. Falls dir der Podcast gefallen hat, gib uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast und hinterlasse eine kurze Rezension. Damit hilfst du uns, den Podcast bekannter zu machen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du deinen Freunden, Bekannten und Kollegen von diesem Podcast erzählst. Abonniere den Direct to Talent Podcast noch heute auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oder deiner Lieblings-Audio-App.